Ich wollte mich rühren, habe mich nicht mehr rühren können und ein Wahnsinnsschmerz ist im Rücken gewesen.
Uschi Pfeffer aus Tutzing trifft es mitten in der Nacht.
Und ich hätte schreien können vor Schmerzen. Und mein Partner, der hat dann einen Notdienst angerufen. Und die haben mich dann sofort mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus transportiert. Und da habe ich dann auch alles Mögliche, die Spritzen, ich weiß gar nicht mehr im Einzelnen, was das alles war. Und dann hat man eben festgestellt, das ist ein Wirbelbruch. Und kurz darauf ging es weiter.
Damit meint sie, kurz darauf bricht bei ihr ein zweiter Wirbel. Einfach so, ohne Sturz, ohne Stoß. Dann ein dritter, ein vierter. Insgesamt brechen in Uschis Rücken 7 Wirbel. Ihre Knochen sind porös geworden. Angefangen hat das alles 2018 mit einer zwar unerfreulichen, aber im Prinzip recht banalen Influenza. Uschi steckt sich an, liegt mit Fieber im Bett und als die Grippesymptome abklingen, bleiben Gelenkbeschwerden zurück. Starke Schmerzen.
Ich habe mir nicht einmal die Haare frisieren können, weil ich die Arme nicht mehr hochheben habe können vor Schmerzen. Und die Beine genauso. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das gleich so krass zuschlägt.
Ein paar Tests später wird klar, Uschi hat Rheuma. Mehrere Krankheiten sogar. Ihr Immunsystem bekämpft den eigenen Körper. Aber Uschi ist auch eine Kämpferin.
Da habe ich schon den ersten Lichtblick gesehen mit dem Cortison. Haben gedacht, ja toll, gibt ja was, ist ja nicht so schlimm. Natürlich hat sich das später anders rausgestellt.
4 Jahre lang nimmt sie Cortison-Tabletten. Was ihr aber am Anfang nicht klar ist, das viele Cortison setzt ihren Knochen zu. Uschi hat jetzt also Rheuma und Osteoporose.
Wenn man nur rumsitzt und seine Krankheit pflegt und sagt, ach mei, bin ich arm droh, dann wird man immer noch kränker. Es hilft einfach nichts. Ich habe nur diese eine Möglichkeit, mich selber motivieren, dass ich mich bewege.
Denn das ist die Krux für Uschi und viele andere Rheuma-Betroffene. Bewegung hält die Krankheit auf. Aber Bewegung tut halt oft auch weh. Ein Schritt in die richtige Richtung kann sich manchmal so anfühlen wie ein Schritt zurück.
Jeden Sonntag mache ich mal Spritze, das MTX. Jeden zweiten Mittwoch kommt das Biologikum, Kevzara. Sarilumab ist der Wirkstoff. Ja, und alle halbe Jahr das Prolia für die Knochen.
Daneben gibt es noch andere Namen, die ihr enorm helfen.
Das ist Bertha, Dani, Bärbel, Susi und Zenzi. Und unsere drei lieben Kater, der Simba, der Tigerle und der Felix.
5 Hennen und 3 Kater haben Uschi und ihr Partner Werner. Und die wollen gefüttert und gepflegt und geliebt werden. Jeden Tag.
Die muss man versorgen. Man kann nicht sagen, ja, heute tut mir alles weh, heute gehe ich nicht zu den Tieren oder heute mache ich nichts. Das geht einfach nicht. Und somit ist das so eine energische Motivation, die man da spürt. Ein kleiner Druck, der aber notwendig ist. Und dann, wenn du bei den Tieren bist, das gibt dir ja so viel. Die sind ja sowas von lieb und dankbar und freundlich und alles. Die gehören alle zur Familie, unsere Tiere.
Gerade wenn der Schritt in die richtige Richtung sich im ersten Moment anfühlt wie ein Rückschritt, braucht man diese besondere Motivation vielleicht, diesen einen Impuls, den Schritt doch zu machen. Bei Uschi Pfeffer sind es ihre Tiere, die sie jeden Tag ermutigen, sich zu bewegen. Bei anderen Menschen ist dieser Impuls ein anderer. Wir erzählen Ihnen in dieser Folge Geschichten von Menschen, die einen Stups bekommen und dann aktiv werden. Oder die sich diesen Stups selbst holen. Ich bin Ivan Ahrens. Bleiben Sie bei uns. We'll be right back. Sie hören die Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Musik ist etwas Wunderbares. Sie kann ein so starker Impulsgeber sein, wie sonst vielleicht nur vergessene Kindheitsgerüche. In Sekundenschnelle kann sie traurig oder glücklich machen. Den Noten wohnt ein Zauber inne, könnte man sagen. Aber in unserem folgenden Beitrag ist es das Fehlen der Noten, die Abwesenheit von Musik, die letztlich den entscheidenden Impuls gibt.
Oh mein Gott, dann ist es echt im Eimer, wenn es da oben so klingt.
Oh nein!
Das ist Susi. Und das ist ihr Klavier. Die Geschichte beginnt mit diesem Stück hier. Es heißt Frühlingsrauschen und ist von Christian Sinding, einem norwegischen Komponisten.
Na, das geht schon los. Und weiter, was denn immer.
Das Ding ist, Susi kann nicht einfach nachschauen, wie es weitergeht. Die Noten vom Frühlingsrauschen, so ein rosa Heft, die sind weg. Und nicht nur die. Ein ganzer Packen alter Noten aus Susis Kindheit ist verschollen. Und Susi will sie zurück. Seit Jahrzehnten schon. Dafür müsste sie einfach einen Anruf machen. Was jetzt erstmal nicht so dramatisch klingt. Aber für Susi ist es das.
Ich zitter gerade innerlich, wenn ich dran denke. Völlig gaga. Es ist das Einzige, wovor ich scheue, dass es geklärt wird. Und ich kann da nicht sagen, warum.
Das ist schon alles sehr rätselhaft, dass diese Noten für Susi so wichtig sind. Ich werde schon noch rauskriegen, was da dahinter steckt.
Kinderszenen von Schumann. Kennt auch jeder, die Träumerei zum Beispiel kennt man.
Susi hat nicht alle ihre Noten verloren. Ein kleiner Stapel ist noch da.
Ach, da stehen so Sachen wie Melodie plastisch hervorheben.
Du siehst das wieder. Was steht denn da?
Diese Notizen, die sind von Susis alten Klavierlehrer. Als Susi ihn zum ersten Mal trifft, ist sie 5 Jahre alt. Es ist 1968, ein ganz normaler Nachmittag im Februar, als Susi mit ihrer Familie die Musikschule Neubau in Nürnberg betritt. Ihre Eltern wollen ihren großen Bruder hier anmelden. Susi ist mehr so zufällig dabei. Drinnen im Laden, zwischen Geigen, Flöten und Mundharmonikas, steht Werner Neubau, Klavierlehrer und Chef der Musikschule.
Und dann habe ich halt auf diesem Klavier, das da stand, angefangen, irgendwelche Schlager zu spielen aus der damaligen Zeit. Ganz schlimm.
Klavierlehrer Werner hält inne.
Er hat so seine Ohren gespitzt, sagt er, wollen Sie die nicht gleich mit anmelden? Sie kriegen dann so einen Geschwisterrabatt. So nach dem Motto, ich lasse euch nicht gehen, bis ihr die angemeldet habt.
Damit ist es beschlossene Sache. Jeden Donnerstag übt Susi mit Klavierlehrer Werner. Sie schaut gern zu, wie er spielt. Seine Fingernägel sind immer ganz akkurat gefeilt, damit sie auf den Tasten nicht klappern. Klavierlehrer Werner ist der einzige Mensch auf der Welt, der Susi nicht Susi nennt, sondern Susanne.
Susanne, so mit seiner netten Stimme. Und meine Finger haben sich gefreut und alles hat sich an mir, in mir gefreut.
Werner Neubau ist inzwischen gestorben. Er war ihr erster und einziger Klavierlehrer und Susi seine letzte Schülerin. Mir dämmert langsam, warum sie die Noten unbedingt zurück will. Und sie weiß auch schon, wo wir suchen müssen.
Wir nannten uns die Knuddels.
Das sind?
Die Biggi, die Beppa, die Kerstin, die Caro, die Gabi, die Vera und ich, genau.
So eine Teenager-Clique eben.
Die Knuddels.
Die Knuddels, die Biggi, die Beppa, die Kerstin, die Caro, die Gabi, die Vera und ich, sowas.
Die verschollenen Noten sind möglicherweise bei Knuddel Nummer 3.
Ja, Kerstin war sehr lebhaft. Die Kerstin hat gelacht. Man hat früher gesagt, wie er hat's weggelacht, dass die Kellertreppen runterfällt.
Kerstin spielt auch Klavier. Und deshalb leiht Susi ihr an einem Tag um das Jahr 1980 einen dicken Packen Noten.
Die fehlen mir echt. Die würde ich ganz gern wieder haben. Ich weiß nicht, ob ich es wieder spielen würde, aber ich würde gern wissen, dass es die Noten noch gibt.
Kerstin und Susi haben 40 Jahre lang nichts voneinander gehört.
Facebook habe ich irgendwann vor 10 Jahren mal ihren Namen eingegeben. Dann wusste ich, was sie macht, wo sie wohnt. Und dann dachte ich mir, ich könnte es jetzt anrufen. Ich könnte es jetzt einfach anrufen.
Warum hast du sie nicht angerufen?
Ich würde gerne wissen, dass sie noch da sind. Aber ich möchte nicht gern wissen, dass sie nicht mehr da sind.
Es ist ein bisschen wie mit Schrödingers Katze. Die in diesem Gedankenexperiment aus der Quantenphysik. Bleibt bei mir, es lohnt sich. Das Experiment geht so. Eine Katze sitzt in einer Box. zusammen mit einem radioaktiven Präparat, einem Hammer und einer Ampulle Gift. Ziemlich brutal, aber ist ja nur ein Gedankenexperiment. Das radioaktive Zeug macht auf jeden Fall das, was radioaktives Zeug am liebsten macht. Es zerfällt. Und wenn genug von dem Zeug zerfallen ist, dann setzt das eine Kettenreaktion in Gang. Der Hammer wird ausgelöst, der fällt auf die Ampulle, das Gift tritt aus, die Katze stirbt. Wir wissen nur nicht so genau, wann das passiert. Der Punkt ist, solange wir die Box nicht aufmachen, sind wir in der Schwebe. Es überlagern sich zwei Zustände. Die Katze ist gleichzeitig tot und lebendig. Und so ist es auch mit Susis Noten. Solange wir den Anruf nicht machen, sind die Noten gleichzeitig weg und noch da.
Was würde das bedeuten, wenn du rausfinden würdest, dass die weg sind?
Das weiß ich nicht, das kann man gar nicht vorstellen. Oh Mann.
Ja, ich würde dir jetzt helfen, dir einen kleinen Ruck zu geben.
Mhm. Ja. Ja.
Oh, jetzt will ich es auch unbedingt wissen.
Ja.
Hallo.
Ist die Susi hier?
Hallo, hier ist Kerstin.
Ich brech ab. Sagen dir die Knuddels noch was?
Nee.
Autsch, wenn die Knuddels schon der Zeit zum Opfer gefallen sind. Susi fragt Kerstin, an was sie sich erinnert.
Du hast Klavier gespielt, oder?
Mhm.
Und du hast ziemlich gut Klavier gespielt?
Ja, damals noch.
Susi wirft mir einen Blick zu. Jackpot.
Und hast du noch Noten aus deiner Kindheit?
Ich habe noch die ganzen Noten, ja.
Weil da können einige mir davon.
Nein.
Und deswegen rufe ich an.
Welche können dir?
Zum Beispiel das Frühlingsrauschen, wenn du das noch hast.
Okay, keine Ahnung.
Kerstin wirkt ein bisschen überrumpelt.
Was war's denn? Ich schaue nämlich gerade noch mal, ein paar habe ich hier.
Auf jeden Fall das Frühlingsrauschen von Sinding.
Frühlingsrauschen von Sinding habe ich hier.
Ich habe jetzt echt...
In Susis aufgerissenen Augen stehen Tränen. Wenn das jetzt auch noch das richtige Frühlingsrauschen ist.
Und wenn du das Frühlingsrauschen mal aufmachst, siehst du da irgendwelche Anmerkungen oder Fingersätze oder irgendwas? Und Datum vielleicht neben dem Titel?
Nein, nein. Da ist nichts.
Susi ist ein bisschen in ihrem Stuhl zusammengesackt. Die Anspannung ist weg. Ihr Blick leer.
Also wenn du den Sinding haben willst, kann ich dir den schicken.
Also wenn nichts drin ist, dann ist es auch nicht von mir.
Nee, da ist nichts.
Ja, schade.
Das glaube ich, ja.
Dann wünsche ich dir alles Gute.
Mir auch.
Okay, bleib also gesund.
Ja, du auch.
Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao.
Das ist es also. Die Katze ist tot.
Oh Mensch, da ist echt viel weg.
Da ist mehr weg als nur ein paar alte Noten. Das war auch ein Stück Kindheit.
Auf die Erleichterung, dass es jetzt rum ist. Dankeschön, dass du mich hingeschubst hast.
Bist du echt erleichtert?
Ja, ja, ja. Ja, traurig und erleichtert. Weil diese Hängepartie nicht gut ist. Ich finde immer eigentlich die Wahrheit besser als Hängepartien. Und jetzt ist klar und jetzt ist auch gut.
Die Wahrheit ist eigentlich immer besser als Hängepartien. Dafür braucht man vielleicht gar keine Quantenphysik.
Vielleicht ist es jetzt mal im zarten Alter von knapp 60 der Anlass, mal was Neues zu probieren, mir neue Noten zu kaufen von irgendwas, was mir gefällt und was Neues zu lernen.
Das klingt nach einem großartigen Plan.
Telefonvermittlung. Lea Utz hilft Menschen bei diesem einen Anruf, vor dem sie sich schon so lange drücken. Alle Anruferinnen und Anrufer wollen einer Sache auf den Grund gehen, die sie nicht mehr loslässt. Norman zum Beispiel. Er will eine Entschuldigung von einem Mobber aus der Schulzeit. Oder Mimi. Sie will den Mann zur Rede stellen, der sie mit dem Auto fast totgefahren hat. Diese Geschichten gibt's in unserem Bayern 2 Podcast Telephobia zu hören. Telephobia gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und alle Folgen sind jetzt schon in der ARD-Audiothek zu hören. Um den einen Schubs, den einen wichtigen Impuls geht es heute in unserem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Ja, und es ist seltsam, was alles zum Impuls werden kann. Fehlende Noten, manchmal auch eine krasse Fehleinschätzung, ein Irrweg, der dann auf einmal ganz überraschend zu einem Riesenerfolg führt. Und dieser Riesenerfolg heißt Bionade. Christian Schiele hat sich mit dem Brauer Peter Kowalski über die Anstöße zu einer besonderen Erfolgsgeschichte unterhalten.
Ich bin ja eigentlich Braumeister von Beruf. Und dass ich vom Braumeister zum Ökopionier und zum Pflanzen- und Zellexperten werde, das hätte ich mir alleine nicht vorstellen können. Und dass wir dann nach fast 30 Jahren intensiver Arbeit bei Bionade dann unser eigenes Unternehmen verlassen, das hätte ich mir so auch nicht vorgestellt.
Es gibt viele Dinge, die er sich so nie hätte vorstellen können, sagt Peter Kowalski. Er ist einer der Gründer von Bionade, der ersten Bio-Limonade weltweit. Ob Litschi, Ingwer Orange oder Holunder, vor 20 Jahren war Bionade in aller Munde. Ein Wahnsinnserfolg, der aber mit einer kapitalen Fehleinschätzung begann, sagt Kowalski. Und mit einem weiteren Fehler endete. Wer das nachvollziehen möchte, der muss erst einmal zurückblicken in die 1980er Jahre. Damals betreiben Peter Kowalskis Mutter und sein Stiefvater die kleine Familienbrauerei Peter in Ostheim in der Rhön.
In Unterfranken gibt es eine sehr, sehr hohe Brauereidichte und diese Brauereien haben so in den 80er Jahren eigentlich einen ziemlichen Absatzverlust erlitten, weil durch das Privatfernsehen, das gekommen ist, die Werbekraft der nationalen Biermarken sehr stark zugenommen hat. Und das war jetzt für Rhöner, war das jetzt mal eine willkommene Abwechslung zu diesem ganzen Standardsortiment, das sie seit Jahrzehnten kennen. War dieses Warsteiner und Bitburger und Krombacher Bier, das wollten die Leute einfach haben. Und so haben wir relativ viel Umsatz verloren.
Wieder Geld verdienen, das war damals der Plan der Familie. Und dabei sollte ein Produkt helfen, das es so noch nicht gab. Eine Bio-Limonade für Kinder. 1985 beginnt Peter Kowalskis Stiefvater Dieter Leipold an dieser neuen Limo zu tüfteln. Sein Versuchslabor ist das Badezimmer. Und Peter Kowalski war von Anfang an dabei. Er steigt in die Familienbrauerei ein und kümmert sich anfangs um die Bionade, weil er muss. So sei das eben in kleinen Betrieben, sagt er. Doch schon bald ist er davon fasziniert, als Braumeister kein Bier zu brauen, sondern Limonade.
Bionade ist von der Idee her ein alkoholfreies Getränk, also sowas wie eine Bio-Limonade, die aber jetzt nicht zusammengemischt wird aus Zucker und irgendwelchen Säften, sondern die auf biologischem Weg durch Fermentation hergestellt wird. Und eigentlich kann man sagen, es ist eine Limonade nach einem Reinheitsgebot, wenn man so will, die auch als Basis Gerste hat, der dann aber zu einem alkoholfreien Produkt fermentiert wird.
Ein nachhaltiges und gesundes Naturprodukt also. Die Bionade ist für Kinder gedacht, eigentlich. Doch das ist die erste große Fehleinschätzung der Gründer. Denn Bionade enthält kaum Zucker und keine künstlichen Farbstoffe. Und das schmeckt den Kindern überhaupt nicht. Dafür kommt die Limo bei einer ganz anderen Zielgruppe hervorragend an. Sie wird plötzlich in der Hamburger Kneipenszene populär. So hatte sich das Peter Kowalski nicht vorgestellt.
Das hat jetzt natürlich zu einer unheimlichen Attraktion geführt, weil die Leute es plötzlich selber entdeckt haben und sich das Produkt nicht angebiedert hat. Und daraus ist ein unheimlicher Sog entstanden.
Was auch daran liegt, dass immer mehr Menschen damals ein ökologisches Bewusstsein entwickeln. Ein Getränk, das Bio ist, dazu noch regional, nachhaltig und aus der unterfränkischen Provinz. Das kommt gut an bei den Szenegängern in der Großstadt. Die Bionade wird zum hippen Zeitgeistgetränk. Ganz ohne Werbung. Dafür hat die Familie aus der Rhön nämlich gar kein Geld. Doch die Medien haben durchaus zum Erfolg beigetragen.
Also der Durchbruch kam, als wir einen Fernsehbeitrag in der Sendung Galileo bekommen haben. Das war 2005. Man nennt das dann Tipping Point. Das war also der Zeitpunkt 2005, als wir eine schwarze Null geschrieben haben. Und seitdem ging es steil bergauf mit Bionade. Ende 2004 haben wir 2 Millionen Flaschen verkauft. Ende 2005 waren es dann schon fast so 5-6 Millionen. 2006 waren es dann 20 Millionen und 2007 waren es 200 Millionen.
Doch dieser Erfolg bringt auch Probleme mit sich. Das Problem Leergut zum Beispiel. Je mehr Bionadeflaschen die Familienbrauerei verkauft, desto mehr Kisten braucht sie. Und diese Kisten muss die Brauerei vorfinanzieren.
Wenn Sie eine Kiste Bionade kaufen, zahlen Sie 3,42 Euro Pfand. Ne? Und diese Kiste kostet aber in Wirklichkeit ungefähr 7 Euro. Das heißt, für eine Kiste, die Sie verkaufen, müssen Sie ungefähr 4 Euro mitbringen als Investition, dass diese Kiste in den Markt kommt.
In der Hochphase sind Millionen Kisten unterwegs und damit Millionen Euro. Das Wachstum kostet also viel Geld. Und die Geldnot, sie ist ein Problem, auf das Peter Kowalski immer wieder zu sprechen kommt. Sie spielte auch gleich zu Beginn der Bionade-Story eine große Rolle. Denn um die Limo überhaupt produzieren zu können, brauchte die Familie frisches Geld. Und das kam damals vom Unternehmen Rhönsprudel, das als Partner einstieg.
Rhönsprudel war ein befreundetes Unternehmen von uns. Und wir dachten, okay, wenn wir diese logistische Hürde lösen, weil bei Rhönsprudel kommen Händler aus ganz Deutschland hingefahren und holen Ware, dann haben wir einen viel leichteren Zugang zum Markt. Das war der Hauptgrund, warum wir mit Rhönsprudel eine Kooperation eingegangen sind.
Eine gute Kooperation. Denn Rhönsprudel ließ den innovativen Brauer und seine Familie so arbeiten, wie sie wollten. Doch ein paar Jahre später bekam auch Rhönsprudel finanzielle Probleme. Und dann kommt es zum zweiten großen Fehler, der diesmal aber keinen unverhofften Erfolg bringt, sondern den Absturz der Marke Bionade. Rhönsprudel muss seine Anteile verkaufen an Radeberger. Und Radeberger gehört zu Dr. Oetker. Ein Großkonzern, der bei den ökobewussten Kunden gar nicht gut ankommt. Das ist das eine Problem. Das andere, der Großkonzern und die Familienbrauerei haben völlig unterschiedliche Vorstellungen.
Das geht los bei den Mitarbeitern, vom Verständnis, wie man Geschäfte macht, für was man Geld ausgibt, wo man Geld spart. Und das hat einfach an so vielen Stellen nicht gepasst, dass wir eigentlich uns permanent über den anderen aufgeregt haben gegenseitig. Das Ganze hat dann mit der Bionade-Idee, die wir hatten, eigentlich fast überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Und wir haben das dann auch mal geäußert, dass wir das eigentlich jetzt nicht mehr gut finden, was da passiert. Und haben auch einen Vorschlag gemacht, wie man das wieder gut machen könnte. Und den Vorschlag fand aber der Konzern so absurd, dass er gesagt hat, okay, jetzt machen wir euch auch mal einen Vorschlag. Ihr geht aus eurer Firma raus. Und dann sind wir sehr erschrocken.
Den eigenen Betrieb aufgeben? Wo doch Bionade ein Geschäftsmodell für Jahrzehnte sein sollte. 2012 ist klar, Radeberger wird sich nicht zurückziehen. Also steigen die Gründer aus. Für die Familie ein Schritt, der schmerzt. Und für Peter Kowalski stellen sich plötzlich ganz existenzielle Fragen.
Was kann ich denn überhaupt? Ja, oder wer bin ich denn eigentlich, wenn ich nur ich bin? Wenn man keine Sekretärin mehr hat, wenn man keine 300 Mitarbeiter mehr hat, wenn man keine große Marke mehr im Rücken hat. Es fühlt sich sehr, sehr anders an, sehr echt, ja, und auch sehr hart.
Auch für Radeberger läuft es nicht so wie vorgestellt. Die Marke Bionade säuft ab und wird schließlich weiterverkauft. Heute steht die Marke wieder ganz gut da. Der neue Eigentümer Hassia Mineralquellen aus Frankfurt berichtet zuletzt von zweistelligen Wachstumsraten. Es gibt neue Sorten und eine neue Werbekampagne. Entwicklungen, die Peter Kowalski nach wie vor verfolgt.
Aber auf einer sachlichen Ebene. Also meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass man sich von etwas Altem nur verabschieden kann, wenn man es emotional insofern loslässt, dass man es sachlich betrachten kann danach und nicht als etwas, was man ganz anders gemacht hätte.
Einen Brass auf Bionade und die Vergangenheit hat Peter Kowalski heute nicht mehr. Im Gegenteil, er hat seinen Frieden damit gemacht, ist nach Berlin gezogen und hat dort ein neues Getränk entwickelt. Einen Energy Drink namens Inju aus rein natürlichen Stoffen.
Inju soll ein Getränk sein, das den Leuten die Kraft gibt, die sie brauchen, um ihren eigenen Weg zu finden, und zwar auf natürliche Art und Weise.
Ob das so funktionieren wird, wie es sich Peter Kowalski vorstellt, das wird die Zukunft zeigen.
Peter Kowalski hat unserem Autor Christian Schiele von der wundersamen Geschichte der Bionade erzählt. Der Beitrag ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2021. Seitdem, so erzählt uns Peter Kowalski, wird sein Energy Drink Inju immer bekannter. Seit Januar dieses Jahres gibt es die Getränke in Bioläden und Reformhäusern zu kaufen. Die Entwicklungen von Bionade aber verfolgt er nach wie vor. In diesem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2 müssen wir feststellen, warum wir uns plötzlich getrieben fühlen, etwas zu tun, ist oft etwas ganz Unerwartetes. Die eigenen Haustiere oder Musik. Manchmal fällt es uns auch schwer, den richtigen Antrieb für etwas zu finden, was wir eigentlich in Ordnung bringen wollen, das Arbeitszimmer aufräumen oder endlich den Rasen mähen. Oder mit dem Rauchen aufhören. Thibaut Schremser hat mit Jan Pliszewski über die Sucht und die Sehnsucht nach dem Aufhören gesprochen. Ein ungewöhnlicher Impuls ist dabei ganz entscheidend gewesen.
Jan Pliszewski dreht seit Jahrzehnten Schleifen.
Immer wieder kam ich da an diesen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich will und kann nicht.
Mehrmals in seinem Leben hat er es geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören. Was natürlich auch bedeutet, er hat dann wieder angefangen.
So ein halbes Jahr, ein Vierteljahr, ein Jahr oder so. Ne? Und dann ist doch die nächste Schachtel gekauft oder doch der nächste Tabak besorgt und wieder diese Ideologie von, oder ich würde es jetzt Ideologie oder als Denkmuster bezeichnen, bei einem Rotwein da sitzen und eine Zigarette rauchen, ne? Der melancholische Musiker, so Bilder, die halt da im Kopf entstehen.
Vor 5 Jahren ist er wieder an diesem Punkt.
Ich will und kann nicht.
Und genau in dieser Phase besucht er eine Fortbildung. Jan arbeitet als Sozialarbeiter in Nürnberg. In Rottweil in Baden-Württemberg lernt er die Grundlagen der hypnosystemischen Kommunikation. Vereinfacht ausgedrückt, wie führe ich Menschen im Gespräch zu ihren Stärken? Diese Methoden setzen auf, und das klingt jetzt vielleicht überraschend, Trance und Hypnose, ja sogar Suggestion. Es geht darum, dass der Berater, also in diesem Fall Jan, im Kopf seiner Klienten und Klientinnen bestimmte Selbstbilder stärkt und verankert.
Das Seminar hat aufgehört und ich bin da heimgegangen, ne, und dann muss man da zum Bahnhof laufen. Dann habe ich dann gesehen, dass die Dozentin da eben noch stand. Und ich glaube, ich habe mir dann in dem Moment gedacht, ach, ich frage jetzt einfach mal, ob die irgendwie was weiß, wie ich mit dem Rauchen aufhören kann.
Am Bahnsteig, ne?
Ja. Auch ich habe mir gedacht, das nutzt man einfach die Zeit. Ne? Man hat ja so selten die Möglichkeit, die Leute anzusprechen.
Es gibt kommerzielle Anbieter, die versprechen, Menschen mit Hilfe von Hypnose das Rauchen abzugewöhnen. Jan weiß das. Er fragt diese Dozentin aber, weil er sie beim Seminar als sehr seriös erlebt hat. Er will sich ja nicht auf einen Hokuspokus einlassen.
Die schaute mich dann an und sagte, ob ich mit dem Rauchen aufhören wollen würde, das wäre ja ziemlich teure Angelegenheit, weil da müsste ich ja mindestens bis nach Amerika fliegen und da müsste man den Flug bezahlen und das wäre richtig aufwendig, mit dem Rauchen aufzuhören. Und ich habe mir schon gedacht, hä? Ich soll nach Amerika fliegen? Hä? Ist viel zu teuer. Klappt doch nicht. So hat sie als erstes reagiert.
Jan erinnert sich sehr genau an diese Situation. Er hat ziemlich oft darüber nachgedacht seitdem. Er hat auch anderen immer wieder davon erzählt, weil es ihn so beeindruckt hat, was an diesem Tag am Bahnsteig mit ihm passiert ist. Warum nur reagiert die erfahrene Psychotherapeutin so?
Also ich vermute, das ist eine Irritation meines Gehirns gewesen, um danach was einzustreuen.
Ja, ich hätte auch sagen können, das wäre vielleicht nur ein bisschen übertrieben gewesen. Da müssen sie zum Mond fliegen, ne? Das wäre zu viel gewesen. Aber es hat ja genau dazu geführt, er hat angefangen, über was nachzudenken. Also er hält inne und reflektiert das.
Das ist die Dozentin, Anne Lang aus Bonn.
Ich erinnere mich null daran und das ist auch keine Standardantwort. Aber natürlich wird das so sein. Also ich denke, man hätte auch anders sagen können, ja, das ist aber ein Angang. Nur das ist nicht so metapherhaft. Also es verankert sich nicht so sehr, es hilft nicht so sehr. Also wir arbeiten ja in der Hypnose sehr mit Metaphern und Analogien, damit das reingeht und man sich das merkt.
Hypnose, da ist das Wort wieder. Die Situation, die Jan am Bahnsteig beschreibt, würden viele sicher nicht mit Hypnose in Verbindung bringen. Genau das war es aber. Das, was wir Laien im Kopf haben, wenn wir an Hypnose denken, das bezeichnet Anne Lang als Bühnenhypnose. Sie setzt Hypnose ganz anders ein in ihrer Arbeit. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin. Außerdem ist sie in der Fortbildung tätig. Und sie sagt, der Amerika-Flug war wohl eine Metapher für die Schwierigkeit, mit dem Rauchen aufzuhören und zugleich für die Selbstverpflichtung, die Jan eingehen möchte. Und diese Selbstverpflichtung, dieser Wunsch von ihm, der soll sich verankern.
Ich habe mit ihm kein Ritual gemacht, ich habe ihm nicht einen Pendel vorgehalten. In bestimmten Zusammenhängen kann man das machen. Wir machen ja auch medizinische Hypnose, wo es ganz schnell gehen muss und jemand in einer argen Situation ist. Dann machen wir schon fokussierte, direkte Hypnose. Aber das hier zum Beispiel ist der Beginn einer Konversationstrance und zwar ganz beiläufig und in einem Semi-Zusammenhang. Also das rechtfertige ich jetzt einfach damit, dass ich wusste, dass er Kollege ist. Also das hätte ich sehr wahrscheinlich nicht mit irgendeinem Bahnsteig-Menschen gemacht.
Anne legt Wert darauf. Das war keine Therapie. Jan kam nicht als Patient zu ihr. Das Setting war auch kein Therapiesetting. Aber warum den Sachverstand nicht nutzen in einem halb privaten Gespräch auf der Heimfahrt? Kann man ja machen, wenn man jemandem etwas Gutes tun will, wie sie sagt. Nur, wie soll dieses verwirrende Gespräch Jan helfen? Er hat gar nicht so richtig die Zeit, diese Frage zu durchdenken. Und dann wird es noch verwirrender für ihn.
Und ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, sie fragte mich, warum ich mit dem Rauchen aufhören will. Und ich habe ihr dann auch gesagt, dass mich das stört, dass ich rauche und wegen Gesundheit. Genau. Und dann erinnere ich mich noch daran, dass sie mich auf mein T-Shirt hingewiesen hat. Ich hatte so ein grünes T-Shirt an und da war ein Baum drauf und so Baumstämme, die so drauf gelegen haben, eine Waldhütte.
Also so eine Hütte aus Baumstämmen, so eine
Blockhütte. Ja, irgend so eine Blockhütte. Und dann sagte sie, sie haben ja auch ein schönes grünes T-Shirt an. Grün ist ja auch eine gesunde Farbe. Ich dachte, hä? Jetzt ist mein T-Shirt grün und gesund, ja. Dann hatte sie gefragt, ob ich dann gerne in der Natur bin. Dann haben wir gesagt, ja. Na, dann sagte sie, das sieht man ja schon am T-Shirt und hat dann mit mir über die Natur gesprochen und warum ich da gerne bin. Und ich glaube, dann sind wir irgendwann eingestiegen in den Zug.
Jan erzählt ihr, wie er als Kind wandern gegangen ist, wie er klettert, Mountainbike fährt. Sie unterhalten sich noch eine Weile lang weiter, während sie im Zug sitzen. Dann trennen sich ihre Wege am Stuttgarter Bahnhof. Jans Weg führt ihn, bevor er in den Anschlusszug nach Nürnberg steigt, erstmal zum Zigarettenautomaten. Die Packung, die er sich da kauft, raucht er an diesem Tag fast komplett. Abends geht er nämlich noch weg.
Irgendwie habe ich mir auch gedacht, also so einfach geht es nicht mit dem Aufhören. Und so ein bisschen Widerstand habe ich gespürt. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich bin aber eine Woche später mit einem guten Freund von mir zum Mountainbiken gefahren in die Natur. Und habe da eine Woche nicht geraucht, weil ich gemerkt habe, so puh, beim Bergauffahren brauche ich die Luft. Und der hat eben auch nicht geraucht, also die Verführung war recht gering. Und dann komme ich nach dem Urlaub nach Hause und denke mir so, jetzt kaufe ich mir eine Schachtel Zigaretten, gehe zum Automaten, will eine Zigarette kaufen und denke an mein grünes T-Shirt.
Einfach so, aus dem Nichts.
Dann habe ich mir gedacht, so nee, also dann muss ich auch nicht rauchen. Und ich habe dann tatsächlich nicht mehr geraucht und hatte keine Schwierigkeiten über so ungefähr ein Jahr hinweg, ne? Bin dann auch extra auf ein Festival gefahren und habe mich betrunken, um zu testen, ob ich, also kein Bedürfnis, ich hatte nicht einmal ein Bedürfnis nach Rauchen. Ich habe dann auch nochmal wieder angefangen danach, allerdings ist dieses T-Shirt immer wieder so ein Anker für mich, das mich daran erinnert aufzuhören und ist aber in so einem liebevollen Sinne, nicht so ein Zwang und du musst und Gesundheit, sondern es fühlt sich so fürsorglich an, dieses T-Shirt. Ich hab's auch noch.
Und es hilft ihm dabei, rauchfrei zu bleiben. Das T-Shirt und die Bedeutung, die es bekommen hat, haben Jans Blick aufs Nichtrauchen verändert. Darauf kommt es bei Anne Langs Hypnosetechnik an. Die Aufmerksamkeit lenken, einen bestimmten Fokus setzen, über Metaphern zum Beispiel, und dabei die Ressourcen aktivieren, die ein Mensch mitbringt. Also eben gerade nicht auf die Probleme schauen, das Rauchen oder den Streit in einer Beziehung oder die Schwierigkeiten im Job, sondern den Blick der Hypnotisierten auf ihre eigenen Stärken lenken. Jan sagt, bewusst flapsig, Anne hat in der Bahnsteighypnosesitzung sein eigenes Bild vom melancholischen Trinker durch ein neues ersetzt. Natur-Jan. Dieses alternative Selbstbild steckte schon in ihm drin. Diese Ressource hat er schon mitgebracht. Jetzt hat er ein Werkzeug, um sie zu aktivieren. Sein T-Shirt.
So ein Sinnbild geworden, tatsächlich. Also, ne, es hat wahrscheinlich mehr Größe bekommen, als wofür es gemacht wurde, aber ich weiß es nicht.
Das so ein heiliges T-Shirt, ja.
Jans Geschichte ist sicher kein Lehrbuchbeispiel für Raucherentwöhnung durch Hypnose. Das funktioniert unter Garantie nicht bei allen so. Aber seine Geschichte kann vielleicht selbst eine Metapher sein. Da hat einer ein Problem. Er fragt eine, der er vertraut. Die bringt ihn drauf, dass er nicht nur dieses Problem hat, sondern dass er auch was kann. Etwas, was ihn ausmacht. Diese Geschichte kann also eine Metapher sein. Nicht fürs Probleme lösen, sondern fürs Lösungen schaffen. Die Regensburger Band The Comets mit einem Song über einen der stärksten Impulse überhaupt. Hey Love! Damit wir zum Ende dieses Feiertagsfeuilletons in der Zeit für Bayern auf Bayern 2 auch mal so einen ganz und gar schönen Impuls kriegen, uns ordentlich zu verabschieden. Mein Name ist Ewald Ahrens und ich würde mich freuen, wenn ich auch in der nächsten Sendung wieder Impulsgeber für eine Stunde Radiolust sein darf. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.